Ich bemerke schon, dass Männer häufiger eben einen logischen, kognitiven Zugang bevorzugen und auch viel mit Daten gerne machen. Deswegen bieten wir zum Beispiel auch Biofeedback an,
Aha.
wo man körperliche Parameter messbar macht und dann sieht man das schwarz auf weiß, okay, welche Gedanken haben welche Auswirkungen auf meine Stresslevel zum Beispiel. Damit können Männer immer ganz viel anfangen.
Also ich habe jahrelang mich schon mit diesem Thema Selbstwert beschäftigt gehabt, bin aber nie auf eine Lösung oder auf einen grünen Zweig gekommen und wollte immer wissen, wie bekomme ich einen gesunden Selbstwert? Und ich habe es nie wirklich für mich herausgefunden. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so nach den Worten eines ehemaligen, durchaus berühmten Politikers, koste es, was es wolle, habe ich in Therapie investiert und dadurch dann wirklich komplett intrinsisch gemerkt, okay, ich will jetzt das wirklich wissen, ich will mich jetzt reparieren, ich will mich jetzt heilen.
Herzlich willkommen bei Keine Angst vor der Angst, dem Podcast sponsored bei Lasea. Ich bin Maria Stratner, schön, dass ihr wieder dabei seid. Angst, dieses Wort kommt Männern oft noch schwerer über die Lippen als Frauen. Dabei leiden Millionen von Männern an Angsterkrankungen, viele davon alleine und ohne Hilfe. Warum ist das so? Und was brauchen Männer, um ihr Schweigen zu brechen? Genau das besprechen wir heute. Ich habe heute zwei Gäste. Alexander Thiesenhausen ist Psychologe und Coach und er arbeitet seit Jahren mit Männern, die von Angsterkrankungen betroffen sind. Hallo und schön, dass du da bist, Alexander.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Lukas Spenger hat selbst erlebt, was es bedeutet, als Mann mit Angst zu kämpfen. Er war schon einmal bei uns und ich freue mich, Lukas, dass du heute wieder hier bist. Hallo. Ich
freue mich auch sehr, danke dir.
Lukas, ich möchte mit dir anfangen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, wovon wir heute eigentlich reden. Wann hat sich bei dir die Angst zum ersten Mal gemeldet? Wann hast du gemerkt, irgendwas stimmt da nicht?
Ich würde sagen, das Thema Angst begleitet mich schon unglaublich lange. Also wahrscheinlich schon wirklich als kleiner Junge, wo ich es noch nicht mal gescheit benennen habe können, noch nicht mal gescheit irgendwie fassen oder greifen habe können. Aber so richtig mit dem Thema zu tun hatte ich dann vor 3 Jahren mittlerweile, ziemlich genau 3 Jahre her, also Anfang 23, Frühjahr 23, wo ich damals gemerkt habe, okay, irgendwas tut sich da jetzt gerade. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe so ein bisschen jetzt, wenn ich so zurück überlege, bis heute muss ich da schmunzeln. Die Anfänge waren nämlich eher so in Richtung wie ein typischer grippaler Infekt. Also ich hatte irgendwie so Symptome, die ich zuerst einer Art von Grippe, Erkrankung, irgendwas in diese Richtung zugeordnet hatte, bis ich gemerkt habe, okay, nee, das ist was anderes. Also dieser Schnupfen, dieser Hust, das war nur mal so ein bisschen Anfang. Es ist dann mehr in Richtung im Kopf gegangen, mehr in Richtung ja Erscheinungen wie im weiteren Verlauf dann Panikattacken und dergleichen. Also es war dann doch deutlich mehr in Richtung Psychosomatik. Und ja, es hat so im Prinzip diesen Anfang genommen von dieser Angsterkrankung dann damals, wo ich dann eben gemerkt habe, da sollte ich jetzt noch genauer hinschauen und nicht einfach nur, okay, ja, vielleicht irgendwie Schmerzmittel nehmen und das war's.
Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du gemerkt hast, okay, das kann jetzt nicht mehr verdrängen oder ich muss mich dem jetzt wirklich stellen?
Was ich mich jetzt noch so recht gut erinnern kann, war es damals relativ flott mir klar, okay, das ist eben was anderes dann als jetzt eben typischer grippaler Infekt oder sonst was, also was ganz was anderes. Und ich würde sagen, es hat sich innerhalb von 1, 2, maximal 3 Wochen abgespielt, wenn überhaupt. Auch so dieser Zeitraum, wo man dann ja sagt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wenn man so nach 2 Wochen generell merkt, okay, alles ist irgendwie, fällt schwerer, man hat irgendwie mehr Ängste, es ist alles irgendwie bedrückender und so weiter. Wenn solche Symptome, also in diese Richtung, dauerhaft präsent sind, dann sagt man, okay, da sollte man vielleicht hinschauen, da könnte es vielleicht sogar in Richtung einer Depression oder dergleichen gehen. Ne? Und so war es dann auch im Prinzip. Also es hat wie bei vielen anderen auch, oder wie man vielen auch rät dazu, mit dem Hausarzt angefangen, der dann relativ flott gesagt hat, okay, da werden wir wahrscheinlich sogar Medikamente brauchen in die Richtung. Genau.
Wie hat dein Umfeld dann drauf reagiert? Hast du dich da schnell einmal offenbart deinem Umfeld oder hast eher das mit dir selbst irgendwie ausgemacht?
Ich muss sagen, ich war da immer wahnsinnig schnell eigentlich beim Umfeld. Und vom Umfeld rede ich da jetzt vor allem von meinen Eltern. Und in weiterer Folge dann aber auch von meinen Großeltern, die am ehesten noch mit meiner Mutter, weil die selbst vorbelastet war mit ähnlichen Erkrankungen und da relativ immer schon offen war und relativ schnell auch das erkannt hat mir von außen, okay, das geht in eine Richtung, die uns nicht gefällt sozusagen, und dadurch relativ flott ihnen anvertraut. Und dann kann man sich das so vorstellen, wie wenn eine Rettungskette in Gang gesetzt werden würde, so wenn jemand zum Beispiel im Wasser ertrinkt, wird auch eine Rettungskette in Gang gesetzt und so ähnlich war es dann auch bei mir, dass dann gesagt worden ist, am besten das und das machen und ich habe dann auch relativ flott reagiert, genau. Mhm. Also so dieses unmittelbare Umfeld war sehr, sehr schnell involviert.
Also ein sehr offenes Umfeld, nichts von dem, wo man sagt, so quasi ein Mann muss runterschlucken und der Indianer kennt keinen Schmerz, sondern eher...
Nee, da muss ich mich wirklich sagen, Gott sei Dank kann ich mich nicht mit diesem typischen Klischee identifizieren, war noch nie wirklich der Fall und umso weniger mittlerweile, also spätestens seit ich dann diverse Therapien durchgemacht habe, stehe ich voller Inbrunst und Stolz da und kann sagen, dem ist nicht so. Also wie du sagst, das ist mein Umfeld. Also es hat damals, vielleicht kleiner Funfact bei mir daheim, speziell von meiner Mutter, immer so nicht viele Regeln gegeben, aber so ein paar Regeln gegeben. Und die eine war, also wir können Piercings haben, wir können zu rauchen anfangen, völlig egal. Wenn wir rauchen anfangen, dann lieber vor ihr, damit wir es gemeinsam gleich machen können und uns austesten können. Finger weg von den Drogen. Und wenn es nicht ungewollt schwanger werden wollt, dann verhütet. Das waren so diese Basics daheim irgendwie und alles andere war sehr offen, sehr liberal. Man hat sofort darüber geredet, das war meiner Mutter lieber, auch aus ihrer eigenen Erfahrung von damals, lieber, dass wir da gleich offen miteinander umgehen, bevor es irgendwie Hinterrücks passiert. Ich meine, natürlich mit der Peer Group, das ist dann was anderes, nochmal ein eigenes, schönes, wichtiges Umfeld. Aber nachdem meine Mutter selbst das von daheim ein bisschen mitbekommen hat mit dem... auch Angstzuständen mit dem, was kann ich erzählen oder ein bisschen Druck von daheim bekommen, war es ihr wichtig, das anders bei ihren Kindern zu machen.
Mhm. Ja. Alexander, ist das typische Beispiel von einem Mann, der erzählt, wie das Umfeld damit umgeht oder eher genau gar nicht?
Leider viel zu selten, würde ich sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir uns in die Richtung entwickeln, dass es auch immer mehr Männer gibt, die über solche Themen sprechen und sich auch dafür interessieren oder öffnen können. Aber da sind wir noch weit weg von einem gesunden Umgang generell, glaube ich.
Wie erlebst du das sonst, wenn deine Klientinnen, Klienten zu dir kommen, also jetzt in dem Fall die männlichen, wenn sie dir davon berichten, ist das eine große Hemmschwelle?
Ja, also prinzipiell kommen viel mehr Frauen zu mir als Männer. Mhm. Darüber sprechen wir dann wahrscheinlich eh noch. Und ich habe den Eindruck, dass da die Hemmschwelle für Männer viel, viel größer ist. Mhm. Und sie kommen dann auch nicht so offen mit, ich habe Ängste, sondern das äußert sich oft irgendwie anders über den Körper, so wie es bei dir, Lukas, auch begonnen hat. Oder sie sagen, ich fühle mich so erschöpft, ich habe das Gefühl, ich funktioniere irgendwie nicht mehr oder ich bin gereizt, kann mich nicht konzentrieren. Und wenn wir dann irgendwie so auf Ursachenforschung gehen, dann stellt sich oft heraus, dass sie das seit Jahren eigentlich mit sich tragen und noch nie drüber gesprochen haben. Mhm. Weil sie anscheinend auch gelernt haben, ja, ich muss allein mit solchen Dingen zurechtkommen, mit solchen Themen und ich möchte nicht schwach sein. Mhm. Und sich Hilfe zu suchen, wirkt dann oft wie so ein Versagen. Mhm. Und deswegen ist die Hemmschwelle für viele Männer, glaube ich, besonders groß.
Also der Stress ist dann sozusagen nur das Symptom nach außen und da liegt ganz viel drunter.
Genau, ja. Also man sieht die Symptome oder die Folgen der Angst zuerst und kommt dann oft erst in der Therapie dahinter, was da so unterhalb dieser Symptome liegt sozusagen.
Du hast es ja schon angesprochen. Studien zeigen auch, dass Angsterkrankungen bei Frauen häufiger diagnostiziert werden als bei Männern. Heißt es generell, dass Männer, also ich beantworte die Frage dann gleich selbst, nein, Männer haben wahrscheinlich nicht seltener Angst. Aber was steckt da dahinter? Ist es Sozialisation oder was, ein anderer Umgang damit?
Ja, viele Faktoren würde ich sagen. Es stimmt, Frauen werden weltweit viel häufiger diagnostiziert mit Angststörungen. Das hat mehrere Gründe. Ich glaube schon, dass Frauen prinzipiell sensibler sind für Gefahren in ihrem Umfeld als Männer. Einfach auch aus evolutionären Gründen. Aber es ist auch so, dass, so wie ich gesagt habe, bei Männern äußert sich's anders und unterschiedlich und viele diagnostische Tools und Tests testen halt auf die typischen Symptome. Mhm. Sorgen und das drüber sprechen eben über die Gefühle und Ängste. Und da glaube ich, dass vieles bei Männern nicht so schnell erkannt wird. Mhm. Und natürlich der Faktor, dass viel weniger Männer überhaupt sich Hilfe suchen, also überhaupt dazu kommen, eine Diagnostik zu machen zum Beispiel. Und dadurch werden die Zahlen noch ein bisschen extremer.
Das wäre gleich der nächste Punkt gewesen. Männer machen angeblich seltener eine Therapie. Woran liegt das?
Ich glaube, das liegt einerseits einfach an Interesse. Generell haben Männer mehr Interesse an anderen Dingen als an Gefühlen und zwischenmenschlichen Beziehungen sozusagen. Man darf da natürlich nicht alle Männer über einen Kamm scheren, aber das ist schon eine Differenz zwischen Männern und Frauen, dass Männer sich eher für Dinge interessieren und Frauen eher für Menschen und Beziehungen. Aber natürlich überschneiden sich diese Dinge. Es gibt sowohl so als so. Aber ich glaube, es hat was mit dem Männlichkeitsbild auch zu tun, was immer noch vorherrscht. Das Starksein, das ich darf keine Ängste zeigen oder mich nicht verletzlich zeigen und ich muss alles allein schaffen. Mhm. Das sind so Glaubenssätze, die viele Männer in sich tragen und die sie daran hindern, irgendwie sich Hilfe zu suchen.
Und was ist dann der ausschlaggebende Punkt, warum sie dann, oder der ausschlaggebende Faktor, warum sie dann kommen? Ist der Leidensdruck dann so hoch, dass es gar nicht mehr geht? Oder ist es die Partnerin, die dann sagt, bitte geh?
Ja, das sind eigentlich die zwei häufigsten, genau. Okay. Also einerseits ein großer Leidensdruck und der muss bei Männern wirklich eine ganz, ganz hohe Schwelle irgendwo überwinden, dass sie sich Hilfe suchen oft. Und oft ist es das Umfeld, ja, was sagt, du, so kann es nicht weitergehen. Und die Bewältigungsstrategien, die Männer wählen, die sind oft auch fürs Umfeld belastend. Mhm. Und da sagt wirklich oft das Umfeld zuerst, du, so kann es nicht weitergehen, bitte such dir Hilfe. Und es ist auch wirklich häufig so, dass Partnerin, Frau, Mutter anruft und so mal wegen einem Termin fragt.
Wirklich?
Ja.
Okay. Und dann ist aber der Betroffene trotzdem auch bereit, dass er kommt?
Meistens, ja. Es passiert schon auch, dass der dann nicht auftaucht. Mhm. Ist auch schon mal vorgekommen. Deswegen sage ich dann oft, ja, kann ich mit ihm persönlich sprechen oder soll mich persönlich anrufen, weil dann irgendwie die Verpflichtung höher ist, auch wirklich zu kommen. Aber ja, es ist wirklich so, dass oft das Umfeld dann auch dazu nochmal drängt oder irgendwie fast schon das Messer ansetzt, so such dir Hilfe, so tragen wir das nicht mehr mit.
Verstehe. Was passiert jetzt im Körper und im Kopf von Männern, wenn sie jetzt Gefühle wie die Angst, du hast gesagt, Männer und Frauen gehen anders damit um, aber wenn sie das jetzt Angst dauerhaft unterdrücken oder ignorieren, wie können die Ventile, du hast das kurz schon angesprochen, wie können die ausschauen?
Ja, Gefühle verschwinden ja nicht nur, weil wir sie unterdrücken oder wegdrücken. Mhm. Und viele Männer wählen dann andere Bewältigungsstrategien, also rund um die Uhr arbeiten, sich ständig ablenken. Mhm. Bei vielen äußert sich's dann in dieser Gereiztheit, Aggressivität, und Wut ist eine Emotion, die können Männer oft besser zeigen als jetzt Angst oder Traurigkeit. Und dann äußert sich's auf diese Art und Weise und viele greifen dann auch leider zu Alkohol oder anderen Substanzen, um sich zu beruhigen und abzulenken.
Lukas, hast du irgendwelche dieser Bewältigungsstrategien für dich genutzt oder war das für dich klar, nachdem du so offen das nach außen kommuniziert hast, dass du das gar nicht benötigst?
Ich muss ehrlich sagen, also was zum Beispiel das Thema Alkohol betrifft, war überhaupt nie der Fall bei mir. Ich würde sogar jetzt mittlerweile behaupten, jetzt bin ich 28, dass ich vor einigen Jahren noch mehr unter Anführungszeichen getrunken habe, einfach in einer Zeit, wo ich viel unterwegs war, fortgegangen bin, also die typische Jugendphase sozusagen. Mittlerweile kaum noch eigentlich, also das war nie, überhaupt nie eine Bewältigungsstrategie von mir. Substanzen wie, ich sage jetzt einmal, diese typischen Alltagsdrogen, also sei es jetzt eine Schokolade oder aber auch die Zigarette, die gibt's schon. Alles andere ist so, dass ich kenne so Passiv-Aggressivität so von mir selbst auch und Gereiztheit, das kenne ich schon auch. Das war mitunter auch Grund, warum es teilweise dann auch, oder was bei mir dann oft Veränderungen ausgelöst hat, wo ich dann gemerkt habe, okay, ganz starkes Warnsignal. Ansonsten aber, wie du sagst, also ich kann mich noch erinnern, speziell die Schulzeit war für mich eine sehr durchwachsene Zeit, teilweise also wirklich mit Höhen und Tiefen. Und meine Mutter war damals schon in einer Psychotherapie, also Verhaltenstherapie, habe ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gewusst, dass das eine Psychotherapie ist. Das war einfach, sie hat es Gesprächstherapie einfach genannt, also ganz geläufiger Begriff sozusagen, und hat dann gemeint, ja, da könnte ich auch mal hinschauen, wenn es mich interessiert. Ne? Und so war dann der Anfang eigentlich meiner Psychotherapie damals. Ich habe dann erst im Laufe der Jahre selbst erkannt, dass das, was das überhaupt ist sozusagen, was ich da mache. Ne? Also ich bin jetzt da nicht reingestoßen worden, aber es hat einfach gut getan, ohne jetzt große Begrifflichkeiten zu kennen. Und speziell dann damals, wo meine Angsterkrankung dann so richtig diagnostiziert worden ist und begonnen hat sozusagen, wo das Ganze mit der Depression war, da war ich dann selbst, ich habe jahrelang mich schon mit diesem Thema Selbstwert beschäftigt gehabt, bin aber nie auf eine Lösung oder auf einen grünen Zweig gekommen und wollte immer wissen, wie bekomme ich einen gesunden Selbstwert, und ich habe es nie wirklich für mich herausgefunden. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, nach den Worten eines ehemaligen, durchaus berühmten Politikers, koste es, was es wolle, habe ich in Therapie investiert, sowohl finanziell als auch Energie rein investiert und dadurch dann wirklich komplett intrinsisch gemerkt, okay, ich will jetzt das wirklich wissen, ich will mich jetzt reparieren, ich will mich jetzt heilen. Und habe mich durch alles Mögliche durchgegoogelt, sämtliche Webseiten durchgecheckt, sämtliche Therapiemöglichkeiten von A bis Z. Also so, dass die Verhaltenstherapie wirklich nur mehr für mich der Anfang war. Ne? Also so das eher Oberflächliche und ich immer weiter graben wollte. Also das hat mich selbst überrascht, wie ich da dann so zu 120% habe aufgehen können in dem Ganzen. Ja.
Aber war es dann so, dass dir diese rationale Beschäftigung mit dem Thema auch wirklich geholfen hat? Weil da kenne ich ja auch Beispiele aus meinem Freundeskreis, die gesagt haben, sie haben sich auf einer sehr rationalen Ebene mit den Themen auseinandergesetzt und gleichzeitig haben sie gemerkt, dass sie das nicht weiterbracht hat.
Ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage, weil das oft bei mir immer noch so ein bisschen ein Punkt ist, mit dem ich hadere sozusagen, weil ich doch dazu tendiere, relativ schnell verkopft an Dinge ranzugehen. Also ich habe versucht, ein möglichst breites Therapiespektrum abzubilden und das war einerseits vom Reden bis hin aber zu Energetik, bis hin zu Kartenlegen, weil es einfach aus Interesse, man dachte, schauen wir mal, was ich da für Inputs bekomme, mehr als nicht helfen kann es ja nicht. Also das heißt, es war auch auf dieser energetischen, auf dieser körperlichen Ebene ganz schön viel, wo sich auch extrem viel dann gezeigt hat. Also ich habe in dem Fall wirklich, mein Fokus war auf möglichst ganzheitlich das Ganze anzugehen, weil ich gewusst habe, sonst ist nur die halbe Miete.
Wahnsinn. Alexander, wie kennst du das aus deiner Praxis? Musst du Die Frage taucht jetzt für mich auf aus dem, was der Lukas gesagt hat. Muss man mit Frauen in Therapie anders sprechen als mit Männern? Der Lukas hat das jetzt gerade so erwähnt. Mit diesem sehr rationalen Zugang ist es generell so, dass man auf einer anderen Ebene beginnt mit einem männlichen Klienten und einem weiblichen Klientin?
Generell würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bemerke schon, dass Männer häufiger eben einen logischen, kognitiven Zugang bevorzugen und auch viel mit Daten gerne machen. Deswegen bieten wir zum Beispiel auch Biofeedback an, Aha. wo man körperliche Parameter messbar macht und dann sieht man das schwarz auf weiß, okay, welche Gedanken haben welche Auswirkungen auf meine Stresslevel zum Beispiel. Damit können Männer immer ganz viel anfangen, weil das können sie beeinflussen und steuern und nur zu drüber sprechen, tun sich viele wirklich anfangs vor allem schwerer. Also sie wachsen dann schon auch oft rein, aber dieses sich gegenüber sitzen und über Gefühle sprechen, das ist für Männer irgendwie sowas ganz Komisches oft oder was sie nie irgendwie mitbekommen haben, weil männliche Freundschaften sind ja auch meistens so, dass man was tut. Es hat immer eine Aktivität, eine gemeinsame, aber man sitzt sich nicht gegenüber und spricht über Gefühle. Das ist für Frauen oft natürlicher oder die tun sich da leichter.
Spannend, was aus der Sozialisation ja auch schon von der wahrscheinlich Familie anfängt, oder? Dass man vielleicht mit Buben anders umgeht als mit Mädchen einfach, wenn es
ja,
um die Themen Gefühle geht.
Genau, das fängt schon ganz, ganz früh an, dass man auch Buben ja vorlebt oder beibringt, welche Gefühle sind für Buben in Ordnung und erlaubt und welche für Mädchen. Und natürlich über die Jahre lernen Kinder das schon sehr genau. Und dementsprechend haben dann manche einen schwierigeren Zugang zu den einen Gefühlen, wie Traurigkeit oder auch Angst. Und andere Mädchen haben, glaube ich, eher einen schwereren Zugang zu Wut und Aggression, die aber auch ganz wichtig ist in vielen Lebensbereichen, dass ich auch mal mich wehren kann.
Und siehst du da eine Entwicklung? Du hast vorher schon angesprochen, dass du den Eindruck hast, dass jetzt Männer sich schon stärker anfangen, mit Therapie und all diesen mentalen Gesundheit, diesen Themen auseinanderzusetzen. Glaubst du, dass auch in der Erziehung und wie wir damit umgehen, mit den Geschlechtern sich da etwas tut?
Ja, ich sehe da schon eine sehr positive Entwicklung. Es ist auch so, dass wenn ich mit Jugendlichen arbeite, die finden es fast schon cool, dass sie dann, die erzählen dann auch ihren Freunden, hey, ich gehe zum Psychologen oder ich gehe in Therapie, das ist fast schon wieder als andere Extrem so, dass ich dann damit angebe. Aber so ist es bei den ganz jüngeren Teenagern, würde ich sagen. Und dementsprechend ist es immer lockerer und solche Themen wie Angst oder mentale Gesundheit werden ja jetzt in der Öffentlichkeit auch viel, viel breiter besprochen und da gibt's viel mehr Podcasts, Zeitungsartikel, Radio und da sind ganz viele drauf aufgesprungen und aufmerksam geworden, wie wichtig das ist und ich finde, das ist eine super Entwicklung.
Wie siehst du das, Lukas? Also wenn du jetzt in deinem Freundeskreis über die Themen sprichst, die dich beschäftigen, also erste Frage, sprichst du darüber? Und zweite Frage, wie ist so die Rückmeldung? Gibt es da mehr Offenheit?
Ja, also ich würde auch sagen, es wird zum Teil, eben geht es auch schon in dieses Extreme rein mit fast schon zu viel Trend dahinter und zu viel viral, dass dadurch dann auch wieder die Leute, die ernsthaft erkrankt sind, ein bisschen abgewertet unter Anführungszeichen werden, weil einfach jeder auf einmal glaubt, er hat diese und jene Krankheit und oft ist es das nicht. Aber um auf die Frage eigentlich zu kommen, ich liebe es darüber zu sprechen. Ich habe nur mittlerweile, gerade am Anfang habe ich extrem viel und extrem offen darüber gesprochen, was mir dann selbst oft schon ein bisschen zu, nicht dass es zu viel geworden ist, aber ich hatte speziell am Anfang einen extremen Mitteilungsbedarf, der sich jetzt so ein bisschen reduziert hat, sage ich jetzt einmal, wo auch jetzt mittlerweile viele Menschen einfach auch in meinem Umfeld wissen, okay, ich hatte damit schon mal was zu tun. Das heißt, es verlagert sich dann vielleicht eher ins Private und jetzt nicht mehr, dass ich viel irgendwie drüber poste und da jetzt groß im Beruf drüber erzähle oder sonst wie. Möchte aber trotzdem extrem offen mit diesem Thema umgehen. Und ebenso in meinem Umfeld kriege ich es eben auch extrem stark mit. Also einerseits dieses Thema mit grundsätzlich viele von meinen Freunden sind in Therapie, gehen regelmäßig in Therapie, um dran zu bleiben, um vielleicht gewisse Trigger, um gewisse Probleme, um gewisse Ängste zu lösen. Aber eben andererseits sehe ich auch dieses durchaus Problem, das wachsen kann, speziell durch soziale Medien. Ich habe irgendwann einmal einen Satz für mich formuliert, den ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf habe, aber so quasi, nicht jede Träne ist gleich eine Depression, so nach dem Motto. Also, und nicht jede Depression ist auch automatisch gleich nur eine Träne oder sonst was. Also, es zeigt sich ja ganz verschieden und wie soll ich sagen, das ist ja schmaler Grad, jetzt das so zu formulieren, weil ich glaube, dass manchmal zu sehr ein Trend oder zu sehr viral das Ganze aufbereitet wird und dadurch manche Menschen vielleicht Gott sei Dank gar nicht so sehr erkrankt sind, wie sie vielleicht glauben, dass aber vielleicht ihre Informationen hauptsächlich aus dem digitalen Raum kommen und aber dann nicht vielleicht von Experten und Expertinnen und dass diejenigen, die aber ernsthaft erkrankt sind, dadurch vielleicht ein bisschen in den Schatten gestellt werden. Das sehe ich durchaus ein bisschen kritisch, aber ansonsten ist das Thema definitiv im Vergleich von vor 10 Jahren gibt es keinen Vergleich. Also das, wie du schon gesagt hast, Alex, das ist heutzutage ganz, ganz anders präsent, Gott sei Dank.
Mhm. Aber Alexander, da würde mich deine Meinung noch sehr stark interessieren, weil du bist Experte und du bist zugleich aber auch auf den sozialen Medien unterwegs. Wie nimmst du das wahr? Ist es so, dass es dann in das eine oder andere Extrem überschwappt?
Ja, was ich kritisch sehe, ist das, was der Lukas angesprochen hat, ist, dass therapeutische Begriffe Einzug in die Alltagssprache nehmen und dann ist jeder getriggert.
Genau.
Und wie bezeichnen wir dann jemanden, der wirklich im klinisch-medizinischen Sinne getriggert ist? Wie soll man das dann nennen, wenn im Alltag schon jeder getriggert ist zum Beispiel? Oder wie viele Menschen anscheinend eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben? Hat da schon anscheinend auch jeder Zweite derzeit. Und jeder hat ADHS. Also, weil ich kann mich schwer konzentrieren. Also, wie viele Menschen bei mir anrufen und ADHS abklären möchten, weil sie haben jetzt ein TikTok-Video oder Instagram-Video gesehen und alle Symptome treffen auf sie zu.
Alle 5, die du genannt
hast. Genau, alle 5 Symptome. Und ja, das finde ich auch kritisch, weil wenn jemand wirklich was Krankheitswertiges hat, ja, dann haben wir keine Begriffe mehr dafür.
Das ist eine sehr spannende Entwicklung, finde ich. Aber das heißt, es wird ja wahrscheinlich auch eine Altersfrage sein, oder? Ich denke mal, wahrscheinlich junge Menschen werden jetzt eher, die mit digitalen Medien stärker befasst sind, die werden da wahrscheinlich schon mehr Offenheit und vielleicht eben auch in dieses Extrem tendieren. Wenn es jetzt Männer sind, sage ich mal, ab 40 und älter, da ist wahrscheinlich noch eine ganz andere Hemmschwelle, um mit diesen Themen umzugehen, oder? Wie siehst du das?
Ja, die sind auch auf Social Media mit den Themen schwer erreichbar. Also die sehen meine Beiträge auch kaum. Und wenn irgendwann mal so Hasskommentare kommen oder abwertende, dann kommt das von einer männlichen 40-plus-Richtung, die mit dem Thema mentale Gesundheit einfach nie was zu tun gehabt haben oder eben aufgewachsen sind mit dem, du musst dich einfach immer zusammenreißen und sei kein Weichei. Und die kommen dann mit der Einstellung, ja, die junge Generation, die hält nichts aus. Also da kommt ganz viel Verurteilung, leider muss man sagen. Aber insgesamt, wie der Lukas auch sagt, ist der Trend Richtung Aufklärung, Offenheit, drüber sprechen. Viele Menschen haben verstanden, drüber sprechen hilft. Und das ist doch schön.
Kurze Frage noch am Schluss. Wenn du jetzt jemanden begegnen würdest, der eben genauso ein Mann, der dir so einen Hasskommentar schreibt und du merkst, na, eigentlich mir ist der in Therapie, wie würdest du dem Menschen begegnen und ihn überzeugen, dass er sich das anschauen soll?
Privat oder professionell?
Vielleicht beides.
Vielleicht beides. Ja, schwierig. Man muss auch sagen, und das ist für viele Angehörige, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, man kann niemanden zwingen. Also wenn jemand keine Hilfe annehmen will, dann kann man sich auf den Kopf stellen, das wird nichts helfen. auch eine gute Psychotherapie basiert auf Freiwilligkeit, logischerweise, dass man sich dort öffnet und bereit ist, hinzuschauen. Und deswegen, ja, muss man auch oft akzeptieren, wenn es da auf Grenzen stößt. Also wenn jemand absolut nicht bereit ist, über Dinge zu sprechen und dafür nicht offen ist und alles mit sich selbst ausmacht, kann man auch nicht viel machen. Also ich lasse mich da auch nicht provozieren. Mhm. Wenn jemand so aggressiv und wütend ist, mache ich mir schon oft Gedanken, weil jemandem, dem es wirklich gut geht, der agiert ja nicht so, logischerweise. Oder muss nicht andere Menschen abwerten. Mhm. Ja, wer macht das, der glücklich ist? Niemand. So. Und deswegen ist das schon auch immer, natürlich ärgere ich mich vielleicht kurz, aber andererseits habe ich auch dann so, okay, irgendwie ist das ein Mensch, dem geht's offensichtlich nicht gut. Und meistens auch, wenn man empathisch antwortet, es kommt dann auch nichts mehr. Mhm. Deswegen im digitalen Raum habe ich da aufgehört, irgendwie zu versuchen, wen zu überzeugen oder zu überreden. Das bringt alles nichts. Im digitalen Raum findet kein Dialog statt. Mhm. Und deswegen, privat ist es was anderes. Da kann man offen zuhören, niemanden zwingen zum Sprechen, weil das löst Druck aus und noch mehr Aggression und Rückzug, sondern einfach sagen, hey, ich bin da, ich höre dir zu, ich nehme dich ernst, was ist los? Und vielleicht nicht im Sinne von, willst du drüber sprechen, sondern du schaust halt irgendwie angespannt aus. Ja, so ist oft ein lockerer Zugang, mhm, auch für Männer, wieder über das Körperliche.
Und wenn jetzt jemand wirklich Angst hat, als schwach zu gelten, weil er in Therapie geht oder weil er sich öffnet, wie kann man da vielleicht einen Zugang schaffen?
Ja, da braucht's so mal Vorbilder wie den Lukas, würde ich sagen.
Danke.
Ja, nein, wirklich. Paradoxerweise, wir reden darüber, dass du mit Angst zu tun hast, mhm, und bist für mich einer der mutigsten, der darüber spricht und im Podcast so sich öffnen kann.
Hat das, aber, wie du sagst, hat natürlich so einen Weg gebraucht, aber.
Ja, absolut, war auch ein, ja, Prozess dort.
War ein Prozess, genau.
Genau, ja. Ja, wo du dich immer wieder beschäftigt, mhm, hast und das mit den Themen auseinandergesetzt hast. Wichtig ist, glaube ich, mal zu verstehen, dass um Hilfe zu fragen nichts Schwaches ist, sondern was mega Mutiges. Und das ist, glaube ich, noch nicht bei allen angekommen, aber bei vielen, die sehen es mittlerweile auch so. Und da kann man schon auch ein Vorbild für andere sein. Man hat ja auch irgendwo eine Verantwortung und andere lernen von einem auch, wie man selbst mit Themen umgeht. Und ich glaube, der Verantwortung nachkommen ist auch ganz wichtig. Aber eben dieses vielleicht um oder reframen, wie man sagt, mhm, dass sich um Hilfe oder um Hilfe bitten jetzt nichts Schwaches ist, sondern eher was Mutiges, Schlaues auch oft.
Mhm. Also ich nehme da heute ganz viel mit, weil allein dieser körperliche Aspekt, den finde ich mega spannend und auch dieser logische Aspekt, also dass man vielleicht wirklich anders sprechen muss mit Männern, ist extrem spannend. Lukas, wie würdest du das sehen? Also aus deiner Erfahrung heraus, gut, du hast eine Geschichte, wo du mit Psychotherapie schon früh in Berührung warst, aber wie kann man die Angst nehmen?
Ich kann mich da wirklich noch dem Alexander anschließen. Es ist wirklich dieses Thema mit, ich habe anfangs versucht, auch meine Erfahrungen sozusagen weiterzugeben, vielleicht mitunter durchaus jetzt nicht direkt aufgedrängt, aber so nach dem Motto, ich weiß ja, was dir gut tun würde und ich möchte dir helfen und ich erkenne ja, was da in dir wirkt und so. Super gemeint, für andere oft genau das Gegenteil. Ne? Das habe ich teilweise dann auch erkannt und bin dann mehr zu diesem Punkt zurückgegangen, mich da jetzt nicht groß aufzudrängen, weil ich wusste, mein Gegenüber weiß prinzipiell von meiner Geschichte oder ich habe es vielleicht mal kurz anklingen lassen, wenn dem so ist. Aber ansonsten, um auf dieses Thema auch mit Vorbild zu kommen, probiere ich dann einfach zu sagen, schau, bei mir war das so und so. Und ich finde das Reframen auch eine super Geschichte, einfach zu sagen, das ist nichts Schwaches, sondern es ist genau das Gegenteil, jemanden vom Gegenteil zu überzeugen. Weil es ist ja, ich glaube, das kann man so sagen, wenn jemand jahrelang gewisse Muster gekannt hat und nur auf diese Muster diese eine Reaktion kennt, muss man die Person mal vom Gegenteil überzeugen, dass es da auch andere Reaktionen geben kann. Wenn man zum Beispiel jahrelang mit einem cholerischen Chef zu tun hatte und dann in eine neue Firma kommt, geht man wahrscheinlich davon aus, dass dieser Chef wieder so sein wird, obwohl er vielleicht ganz anders ist. Also sprich, dass es dann, wenn man jahrelang nur diesen einen Frame kennt, diese eine Reaktion kennt, braucht es auf dem genau diesen Prozess zu erkennen, nein, da steckt mehr dahinter. Da gibt es auch noch andere Menschen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, das zu sehen. Und dadurch verändert sich dann auch auf die Gefühlswelt und wenn dann alles so mitzieht, kann man durchaus einen neuen, schönen Lebensabschnitt haben.
Das ist ein super Schlusswort. Ich danke euch für dieses Gespräch, danke für eure Zeit, danke für eure Offenheit, die Expertise. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.